habe ich gerade ein Kapitel fertig gemacht, und zwar passenderweise das Objekt, über das wir sprechen.
Ist doch perfekt.
Ja, kann man da noch nachlesen natürlich.
Ja, sehr schön.
Kurze Frage, haben wir über Flugsaurier schon geredet eigentlich? Sag jetzt nicht ja, bitte.
Nein, ich weiß gar nicht, soll man es Objekt der Woche oder Objekt des Monats nennen? Da sind wir wieder mit dem weltweit einmaligen Podcast über Johann Wolfgang von Goethe und seine Naturwissenschaft. Diesmal halten wir es etwas kürzer. Man könnte es ein neues Format nennen. Dazu aber gleich mehr. Wir, das sind übrigens Thomas Schmuck aus Baden bei Wien, der die naturwissenschaftliche Sammlung im Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan in Weimar erforscht und wie seinen Augapfel hütet. Und ich bin Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist aus dem Rheinland, lebe in Dresden und kümmere mich hier im Podcast um den ganzen Rest. Also zum Beispiel auch um die Musikauswahl. Und damit geht's jetzt weiter. Okay, lieber Thomas, du hast uns heute was mitgebracht. Wir wollen nämlich künftig auch mal einzelne Objekte aus der Sammlung vorstellen. Das heißt, wir haben ungefähr, wie viele Stücke gibt es in der gesamten Sammlung? Alles in allem?
23.000, da haben wir dann einige
Folgen. 23.000, das sind 23.000 einzelne Folgen. Mhm. Das heißt, wir können bis an unser Lebensende Podcast
über Goethe. Und darüber hinaus.
Ja, und darüber, da müsste dann jemand den Podcast übernehmen. Okay. Ja. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe ein Objekt mitgebracht, das man wahrscheinlich nicht mit Goethe oder sicher nicht mit Goethe verbindet, aus seiner Sammlung, nämlich einen Flugsaurier.
Einen Flugsaurier, Goethe, aber jetzt, also in welcher Form?
In Form eines Fossils. Also Goethe hatte zwei Flugsaurier in seiner Sammlung. Und ich möchte über den nicht vollständigen, sondern über den Schädel eines Flugsauriers aus seiner Sammlung reden. Also es handelt sich da um einen Schädel, auch mit dem Unterkiefer.
Das heißt, du musst ihn uns genau beschreiben, wir können ihn ja nicht sehen. Wir werden zwar ein Foto irgendwie in den Podcast reinstellen, aber mach uns mal, versinnbildliche uns mal dieses Objekt.
Genau, wir haben ja also eine Platte, eine quadratische kleine Platte, da ist der Schädel drinnen, da stammt aus Solnhofen, aus den berühmten Steinbrüchen, Solnhofener Plattenkalk, 149 Millionen Jahre alt, dort die Kalke und der...
Wie groß ist das?
Naja, so 20 mal 20 Zentimeter.
Ja.
Es ist der ganze Schädel drauf erhalten, mit dem Unterkiefer, mit dem Zungenbein. Wir haben also das... Wirklich ganz fein gezeichnet, das sieht man nur, wenn man mit Streiflicht, sieht man das gut, Zungenbein eines Flugsauriers und den Zähnchen, die sind auch noch drauf.
Und die Farbe von diesem ganzen, die Solnhofer sind doch immer so ein bisschen ockerbeige, oder?
Wie? Genau, die sind ockerbeige und du mit dieser Frage zwingst du mich jetzt zu gestehen, dieses Fossil ist nicht 149 Millionen Jahre alt, es ist ein Gipsabguss.
Oh, verdammt. Okay.
Warte, ne? Okay. Es wird noch besser. Ja? Ja. Dieser Gipsabguss ist ein bemalter Gipsabguss, den Goethe als Geschenk bekommen hat natürlich. Der Schenker, das war Thomas Samuel von Sömmering, hat natürlich nicht das Original herausgegeben. Ne? Und das Original, das ist auch interessant, das gibt es nicht mehr. Das ist untergegangen im Zweiten Weltkrieg in München durch den Bombenkrieg natürlich. Ja. Es gibt mehrere dieser Abgüsse. Ja, wir haben also nicht das Original, weil das existiert gar nicht mehr. Wir haben aber den bemalten Gipsabguss, der nicht unter 49 Millionen, sondern über 200 Jahre alt ist.
Immerhin
ein wissenschaftshistorisches Dokument.
In welcher Farbe ist das bemalt? Sieht das dann trotzdem aus wie das Original oder?
Es sieht aus wie das Original, soweit man das sagen kann natürlich. Auch Goethe hat sich mit seinem Sohn daran erfreut und schreibt in einem Brief an Sömmering, dass man das kaum unterscheiden kann.
Also es ist auch dieses Ockerfarben und dann
ganz genauso.
Und das Fossil an sich ist dann eher dunkler.
Genau. Ich zeige das manchmal, präsentiere das manchmal, wenn ich Gäste habe und ein interessantes Objekt in der Sammlung zeigen möchte. Und bisher hat noch nie jemand gesagt, das schaut aber nicht echt aus, sondern jeder hat das bisher für ein Original gehalten. Das ist auch der Sinn.
Das heißt, jeder, der diesen Podcast hört, hat einen klaren Wissensvorsprung, wie man so schön sagt.
Das stimmt. Wer jetzt dann zu mir käme, der würde das bereits wissen. Ja.
Okay. Okay, also wie ist die Schädelform? Wie muss man sich den so vorstellen?
Ja, naja, das Problem bei den Flugsauriern, und das ist unser eigentliches Thema, das wir da jetzt kurz behandeln werden, ist, als man die gefunden hat, wusste man einfach nicht, was das ist. Ja. Und hat die ganz verschieden beschrieben, und eine berühmte Erstbeschreibung stammt eben von dem bereits erwähnten Herrn Sömmering, einem ganz großen Mediziner und Naturforscher seiner Zeit. Der beschreibt das als Ornithocephalus, also als Vogelkopf.
Ja.
Er hat also einen Vogel damit assoziiert. Die Zähnchen sind wirklich sehr klein. Vögel mit Zähnen gibt es ja heute nicht mehr.
Ja.
Wusste man noch nicht, dass es sowas mal gab in der Kreidezeit.
Ja.
Sömmering hat auch diese Zähnchen, als er sie bemerkt hat, dann für zufällige Gemeinschaftsfund mit dem Schädel gehalten, war also nicht der Meinung, dass es Reptil ist, Flugsaurier sind der Reptilien. Mhm. Sondern hat das für was anderes gehalten, aber interessanterweise auch nicht für einen Vogel,
ja.
Obwohl er es so genannt hat, sondern für eine Fledermaus.
Ah, okay, das heißt, der Schädel ist also eher so rund und hat einen so schnabelförmigen.
Genau, genau. Würde man, wenn man jetzt sagt, das ist ein Tier, welches Tier könnte das sein,
ja.
Halten es die meisten derer, denen ich das vorlege, für einen Vogel.
Ah, okay, ja. Tatsächlich mit einem Schnabel oder mit einem?
Mit einem schnabelähnlichen.
Ja.
Vorderen Schädelbereich.
Ja, okay. Ja.
Ja. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion, nämlich
ja.
1784 wurde der erste Flugsaurier gefunden und dann auch beschrieben von Herrn Collini.
Mhm.
Collini war eine sehr interessante Figur, der Sekretär, der ehemalige Sekretär von Voltaire, der dann sich auch mit geologischen Fragen beschäftigt hat, auch ein Buch über Geologie und geologische Prozesse von Gerstorf ins Deutsche versetzt, auf herzlicher Französisch geschrieben, gemacht hat. Und der hat dieses Tier, dieses Fossil beschrieben und war sehr vorsichtig in der Beschreibung. Er wusste, das ist irgendwas, was man schwer nur deuten kann. Und er beschreibt das auf Französisch als Wassertier.
Mhm.
Warum auch immer, als Wassertier.
Mhm.
Hat wahrscheinlich vermutet, dass es im Wasser schwimmen konnte.
Mhm.
Diese Flughäute, die man beim ganzen Tier sieht oder eben auch nicht sieht, die sind schwierig zu sehen.
Wollte ich gerade sagen.
Mhm.
Weil wenn du ja nur diesen Kopf hast, man könnte jetzt
ja.
von diesem schnabelartigen Vorsatz irgendwie darauf schließen, dass das Tier auch Flügel hat, aber möglicherweise.
Naja, Flügel ist deine Interpretation. Es wurde ein ganzes Skelett auch gefunden, das befindet sich auch in Goethes Sammlung.
Aha.
Also Goethe hatte eben, wie gesagt, zwei so fossile Abgüsse,
ja. Ja.
Sind alles bemalte Gipsabgüsse. Eben einmal mit einem ganzen Skelett, einem Pterodactylus, das ist bestimmte Gattung eines Flugsauriers,
mhm.
und das andere Mal diesen Schädel, der zu seiner Zeit Ornithocephalus genannt wurde oder auch Pterodactylus, von dem wir aber heute wissen, dass es ein, wenn man das jetzt wirklich so genau wissen oder sagen möchte, ein Rhamphorhynchus ist.
Mhm.
Das ist ein Langschwanzflugsaurier,
mhm.
ein bisschen eine ursprünglichere Gruppe, paraphyletische Gruppe.
Hatten die schon Federn? Noch keine Federn hatten die?
Die hatten keine Federn und hatten sie auch nie.
Mhm.
Was sie aber hatten oder manchmal haben, das ist auch eine schwierige Frage, sind haarähnliche Strukturen,
mhm.
die man auch schon zu der Zeit zum Teil gesehen hat. Aber wir sind da jetzt schon mitten in der Diskussion.
Mhm.
August Goldfuß hat die beschrieben und gesehen. Ist ganz schwer zu sehen.
Mhm.
Und als man dann verstanden hat, dass es Reptilien sind und Cuvier, Georges Cuvier, der große Pariser, vergleichende Anatom und Paläontologe, hat sozusagen bewiesen, dass es Reptilien sind und den Pterodactylus dann auch bis heute gültig beschrieben, obwohl er das Originalobjekt nie gesehen hat, nur eine Zeichnung davon. Er hat bewiesen, dass es Reptilien sind, und damit hat man dann sehr, sehr lange nicht an Federn und schon gar nicht an Haare geglaubt, yeah, weil Reptilien ja keine Haare bekanntlich haben, was natürlich auch nur für die heutigen Reptilien gilt, yeah, aber natürlich nicht für die, also sich spätpaläozoischen oder sonstigen. Und auch hier, ja.
Und er hat das, der Versender, wie heißt er noch, der Herr?
Der Herr Sömmering,
Thomas, genau, Samuel Sömmering. Hat es Goethe aus einem bestimmten Grund geschickt oder war das auch,
ja,
wieder?
Okay, ja.
Und zwar?
Goethe hat es aus einem ganz bestimmten, Goethe war ein sehr begnadeter, ich will nicht sagen Schnorrer, weil das hat ein bisschen was Altrespektierliches, aber Goethe konnte sehr gut bitten
um, ja,
etwas. Und wenn Goethe bittet, dann wird das in der Regel auch oft erfüllt.
Man kann es ihm nicht abschlagen.
Nein, also aus vielen Gründen. Erstens war Goethe natürlich berühmt, eine zentrale Figur in der Wissenschaft, in, ja, der Literatur und so weiter. Er war ja Minister, er hatte ihn ganz zentrale auf. Man schickt Goethe auch etwas, wenn er nicht bittet, weil man dann einen Dankesbrief, ein Autograph, sonst was bekommt. Mhm. Mit Sömmering stand er sowieso im Briefwechsel, der auch schön herausgegeben wurde, wo man das auch nachlesen kann, wo ganz viele Themen sind. Und eines dieser Themen in dem Briefwechsel Goethe-Sömmering ist eben auch der Flugsaurier. Goethe hat versucht, die Paläontologie entsteht ja gerade als Wissenschaft erst zu seiner Zeit. Da sind die vielen Schwierigkeiten in der Rekonstruktion. Was ist denn das überhaupt? Goethe hat versucht, von den berühmten Fundorten seiner Zeit, da gehört Sonnhofen bereits dazu, aber auch andere wie Muggendorf, Montebolk, Montmartre und so weiter, von allen diesen berühmten Fundorten Fossilien zu bekommen. Er hat ja selber auch welche gesammelt. Und dann ist es natürlich schwierig, von berühmten Fundorten seiner Zeit Originale zu bekommen. Und Cuvier etwa hat eben vom Montmartre, da gibt es schöne Säugetiere, ausgestorbene Säugetierformen, wie das Paläotherium oder das Anoplotherium, bemalte Gipsabgüsse geschickt. Und das verwendet Goethe im Brief an Sömmering bereits der große Herr Cuvier, den wir und Sie und alle kennen. Sömmering stand mit Cuvier auch im Briefwechsel, hat mir so etwas geschickt, und ich würde mich sehr freuen, auch so etwas, so ein rätselhaftes Tier aus Sollenhofen zu haben. Naja, sagt man nicht nein,
klar,
wenn bereits der große Cuvier das da geschickt hat, und das macht Sömmering dann auch. Und,
wann war das? Wann hat er es bekommen?
1827, also recht spät. Nicht? Goethe stirbt 1832, 1827. Ja. Bittet er darum und bekommt das auch noch und betrachtet das dann gemeinsam mit seinem Sohn August, diese Gipsabgüsse, und sie bewundern die schöne, feine Zeichnung dieser Gipsabgüsse, die man eben, wo man eben wirklich glaubt, schreibt Goethe, dass man vor dem Original steht.
Und
ihm fällt dann gleich das auf, was du schon gesagt hast, also der Flügel, also eigentlich Flügel. Naja, ich rede jetzt von beiden, sowohl vom ganzen Skelett, dass man vom ganzen Skelett, das man in der Ausstellung, der Dauerausstellung auch sehen kann, und von dem Schädel, den man nicht sehen kann. Ihm fällt gleich der Flügel auf, also eben nicht der Flügel, sondern die Vorderarme mit dem ganz langen Finger.
Ja.
Die Flugsaurier fliegen ja nicht wie die Fledermäuse mit mehreren Fingern mit der Flughaut, und auch nicht wie die Vögel, die mit dem ganzen Arm fliegen, sondern die fliegen ja nur mit einem Finger, der die Flughaut aufspannt. Ich glaube, es ist der vierte Finger. Und die anderen drei dienen ja dem Festhaften. Wo der fünfte jetzt hin ist, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls mit einem Finger, und dieser ganz stark verlängerte Finger ist natürlich für ein Auge wie das von Goethe, der sich auf morphologische Dinge und Abwandlungen da interessiert und spezialisiert hat, besonders auffällig. Ja.
Kannst du uns beschreiben, wie dieses Tier ausgesehen hat? Hat das irgendwie auf zwei kräftigen Beinen gesessen? Oder
wie? Kräftig waren sie wahrscheinlich nicht und der Schwanz war auch recht kurz. Aha. Flugsaurier kennt man, denke ich, aus vielen Filmen und so weiter.
Aber immer nur die großen.
Ja, das stimmt, aber die kleinen schauen nicht viel anders aus. Also, ja. Was halt bei diesen Formen hier nicht so stark ausgeprägt ist, sind diese großen Kämme oder was auch immer, diese Quetzalcoatlus oder Pterodactylus oder, Entschuldigung, die Pteranodone und so weiter, die wir schon haben. Und diese vielen anderen Formen, es sind ja eine ganz unglaubliche Vielfalt von Flugsaurier, Taxa beschrieben worden, gerade im 20. Jahrhundert.
Wenn Goethe sich so einen Abguss betrachtet, vor welchem Weltbild, also was, wenn wir zwei darauf gucken, haben wir die ganze Evolutionsgeschichte und all diese Dinge im Hinterkopf.
Ja.
Kann man irgendwie beschreiben, welche Idee dabei Goethe entsteht?
Ja, also das ist jetzt das Interessante, weil die Frage ja, ich möchte gerne sowas besitzen, ich möchte gerne sowas haben, soll in der Sammlung rumliegen. Hm. Das ist ja das eine und das ist ein bisschen wenig. Das andere ist, was denken wir uns, wenn wir so ein Tier, so ein Fossil vor uns haben? Und da entstehen gleich ganz viele Fragen. Die erste Frage ist, gibt es dieses Tier noch oder gibt es es nicht mehr? Also die erste Frage ist natürlich, was ist das überhaupt?
Ja.
Aber wenn wir dann darüber nachdenken, wir haben ja sowas noch nicht gesehen. Gibt es das Tier noch oder gibt es es nicht mehr? Wir bewegen uns da vor einem Erkenntnishorizont, bei dem die Frage, ist das ausgestorben und ist Aussterben überhaupt möglich, noch nicht beantwortet ist. Denn zum einen ist es schwierig zu beweisen, dass etwas nicht mehr existiert. Ja, wie willst du das? Ja, behaupten kann ich es, aber naturwissenschaftlich begründet beweisen ist relativ schwierig. Es könnte ja noch irgendwo leben.
Ja. Auf irgendeiner Insel.
Auf einer einzelnen Insel, in den Polgebieten oder bei den ganzen vielen fossilen Meerestieren, irgendwo in der Tiefsee, wissen wir alles nicht.
Mhm.
Und ob das irgendwo auf einer Insel im letzten Urwald noch herumflattert. Ja, also ist Aussterben möglich? Ja, und wenn Aussterben möglich ist, müssten doch eigentlich über die Zeit hinweg immer weniger Arten von Tieren und Pflanzen da sein. Oder wenn Aussterben möglich ist und die Arten nicht abnehmen, ist dann auch Neuentstehung von Arten möglich?
Mhm.
Also da hängen ganz viele Konsequenzen dran an den Fragen, die ich versuche zu beantworten und versuche zu beweisen.
Mhm.
Beweis ist ja immer noch ein Schritt, der ja dann auch aussteht, wenn ich das behaupte, wenn ich das kühn behaupte. Ich sage, das Tier gibt es nicht mehr, das ist ausgestorben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie hat es denn ausgesehen, gelebt, wie kann ich es denn rekonstruieren? Ja. Wenn es denn wirklich ausgestorben ist.
Ja.
Und der Flugsaurier oder die Flugsaurier machen da natürlich ganz viele Schwierigkeiten, denn Cuvier, der ganz erfahrene, vergleichende Anatom, kann dann schlüssig zeigen am Skelett, dass es eben ein Reptil sein muss. Aber wenn ich Reptil übersetze, ja, Reptilis heißt kriechend, und Reptilien heißen Kriechtiere, Schildkröten, Krokodile, Schlangen, das soll auch etwas gelebt haben, das fliegen konnte. Also fliegende Schildkröten können wir uns nicht vorstellen oder Krokodile.
Ja.
Gibt es fliegende Kriechtiere? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Das ist was Paradoxes. Das zu behaupten, bedarf auch einer gesonderten und genauen Begründung. Ne?
Mhm.
Und die erste Rekonstruktion eines solchen Flugsauriers, hier stammt von Johann Hermann aus Straßburg, Jean Hermann, Johann Hermann, je nachdem, der das zeichnete, dieses Tier, in einem Brief an Cuvier im Jahr 1800, der rekonstruiert das als Säugetier, also als erkenntlich Fell. Hier sind nur Säugetiere haben, am äußeren Ohr, wie es nur Säugetiere haben. Reptilien, Schlangen haben keine Ohrmuscheln, ne, oder?
Mhm.
Und an den äußeren Genitalien, wie es nur Säugetiere haben. und schlägt eben vor, dass es wahrscheinlich ein Säugetier ist. Und Cuvier glaubt das nicht, aber damit ist die erste Linie eröffnet, die erste Interpretationslinie, das Tier war ein Säugetier. Das Meerestier von Collini hat man da nicht groß weiterverfolgt, gibt es auch, aber nicht groß. Also das eine sagen, es ist ein Säugetier, vielleicht was Fledermausartiges. Und das hat auch Sömmering vertreten, auch wenn er dem wieder paradoxen Namen Ornithocephalus Vogelkopf gibt. Dem hat sich wahrscheinlich auch Goethe angeschlossen.
Die Begründung ist, die haben sich orientiert an dem, was sie kannten. Und da gab es eben keine fliegenden Reptilien, Schildkröten, kann man sich einfach nicht vorstellen. Genau. Wahrscheinlich, das, was man kennt, sind Fledermäuse, das sind Säugetiere. Ja. Okay.
Ja. Und die können fliegen, die kannst du sehen, da gibt es, weiß ich nicht, 800 Arten, heute noch lebend, große Flughunde in den Tropen. An sowas hat man sich orientiert und das ist auch zum einen ja sinnvoll, denn die Vermeidung überflüssiger Hypothesen ist ja sozusagen ein zentrales Prinzip in den Naturwissenschaften. Also es ist nicht borniert halt, dass ich sage, nur das, was ich kenne, so interpretiere ich dann alles, was in Zukunft da ist, sondern es ist ein methodisches Prinzip, das allerdings eben so in diesem Fall nicht immer gültig ist. Und die anderen haben gesagt, also nein, es ist keine sehr aberrannte, sehr abgewandelte Fledermaus. Es ist Reptil, wie man am Knochenbau sieht. Dann gab es natürlich die dritte Gruppe, die gesagt hat, es ist weder das eine noch das andere, sondern es ist ganz was Eigenes, was Neues. Herr Wagler zum Beispiel, auch ein bedeutender Paläontologe, gesagt, eine ganz eigene Gruppe, die er Greife nennt, Gryphi, zu denen auch primitive Säugetiere gehören, wie die Kroakentiere, das Schnabeltier und der Ameisenigel, die sind Verwandte davon.
Ja.
Aber letztlich ist es eine Mischform, Mischgruppe von Vögeln, Reptilien und Säugetieren. Vielleicht haben sie auch ihre Jungen gesäugt, sagt Herr Wagler. Also da gab es natürlich alle logischen Möglichkeiten, wurden durchdiskutiert und durchexerziert, noch zu Goethes Lebzeiten.
Ja. Weißt du, welche Variante Goethe bevorzugte? Oder?
Goethe war vorsichtig genug, hier sich nicht zu äußern, hat aber Hinweise gegeben, nämlich er bezeichnet das Tier auch als Ornithocephalus, übernimmt also den Namen von Sömmering und damit wohl auch die Interpretation. Weil du weißt, wenn ich den Namen, die Nomenklatur übernehme, dann schließe ich mich da eigentlich dem an. Aber wie gesagt, das hat ihn weniger interessiert, diese Benennungsfragen, als die Fragen der Morphologie und des Verstehens des Tieres. Was ist das und wozu dient das und so weiter.
Diese ganze Geschichte mit Fossilien ist ja auch da wieder, ich stelle mir vor, jemand trifft zum ersten Mal auf solche versteinerten Knochen, auf so eine Platte mit so einem Abguss, oder nicht Abguss, aber mit so einer Struktur.
Genau, ja.
Und bis dahin kannte man nur Knochen von lebenden Tieren, die verstorben sind und die irgendwie im Boden liegen und die man findet, also Knochen.
Ja.
Weißt du, wann das losging, dass man verstanden hat, dass das Lebewesen waren, die vor langer Zeit mal lebten und dass es da zu einem Prozess kam, der dafür sorgt, dass die Knochen plötzlich dann so aussehen, wie sie aussehen?
Naja, wir sind da in den Anfangsjahren eben der Paläontologie, also im späten 18., vor allem frühen 19. Jahrhundert. Natürlich findet man solche Knochen ja schon viel früher. Und die werden dann natürlich auch immer gedeutet nach dem Erkenntnishorizont der Zeit. Das heißt, in einer Zeit, wo ich mir vorstellen kann, dass es Riesen gibt oder riesige Wesen, menschenähnlich oder auch nicht, kann ich natürlich so Elefanten, Mammutknochen und Ähnliches auch als Reste von Riesen ansehen. Ja. Oder auf Sizilien die berühmten Zwergelefantenknochen, die als Polyphem und Ähnliches gedeutet wurden. In einer Zeit, wo ich dann nicht mehr an aus heutiger Sicht mythische Figuren, glaube, brauche ich eben, muss ich ja was anderes herbeischaffen.
Ich meine tatsächlich noch mehr die Frage nach dem, wie kommt der Knochen in den Stein?
Ja, da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Und die Fragen wurden, also alle diese Fragen, die wir da uns jetzt oder du jetzt gerade gestellt hast, die hat man sich natürlich auch, und zwar in einem sehr ausgefeilten und ausgearbeiteten Ausmaß, auch gestellt, bevor es die wissenschaftliche Paläontologie gab. Ja. Wie kommt der Knochen in den Stein? Also in der frühen Neuzeit konnte man sich vorstellen, dass solche Strukturen, die Natur bringt ja die unglaublichsten Dinge hervor, entweder spontan entstehen durch eine Naturkraft, also nichts, gar nichts mit dem Lebewesen oder mit Lebendigen zu tun haben, oder sie sind Zeugen vergangener historischer oder vorhistorischer Zustände. Also Voltaire hat ja bekanntlich, zum Beispiel, das ich gerne anführe, weil es zeigt, dass auch die Aufklärung Vorurteile befördert. Der hat die fossilen Muscheln auf Bergeshöhen nicht als Fossil gelten lassen, weil das für ihn ein Beweis für die Sintflut gewesen wäre.
Ah, okay,
die Sintflut kann es nicht gegeben haben. Ja. Oder warum kann es sie nicht gegeben haben? Weil dann die Bibel recht hätte, und das wollte Voltaire natürlich nicht, sondern der hat gesagt, das haben einfach Pilger oder Kreuzfahrer oder sonstige Leute, die auf diesen Pässen unterwegs waren, gegessen und dann wurde weggeworfen und dann waren sie eben, also da wurde der zeitliche Abstand ganz stark verringert.
Ja. Ja.
Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, es sind entweder Dinge, die gar nichts mit Lebendigen zu tun haben, die also spontan entstehen, als einer Wiese Naturalis oder sonst was, oder es sind Produkte des Menschen selbst, die halt ein bisschen älter sind, oder es sind Produkte, also Reste von Lebewesen, mythischer oder nicht mythischer Form.
Ja, okay.
Also alle Möglichkeiten haben wir da fast durch.
Kannst du denn noch auflösen, wann denn klar wurde, was dieser Schädel oder was auch dieses andere Fossil, was es tatsächlich ist?
Ja, also Cuvier hat eben im Jahr 1807 und dann 1809 noch, gibt es einige Beschreibungen von ihm, französisch und lateinisch, klargestellt, dass das Reste von Reptilien sind. Für Cuvier war es kein Problem, mit seiner Katastrophentheorie, diesem Modell, dass Faunen entstehen und durch Katastrophen wieder verschwinden, in quasi regelmäßigen Abständen, auch zu erklären, dass es das nicht mehr gibt. Solche sind eben durch Katastrophen verschwunden. Mhm. Was ja lange Zeit sehr verpönt war, diese Katastrophentheorie, weil sie ja dem Darwinismus im Weg gestanden hat. Und der Evolutionstheorie, die ja eine kontinuierlichere Entwicklung propagiert. Heutiger Sicht würde man sagen, mit den großen Aussterbeereignissen der letzten 500 Millionen Jahre ist das jetzt nicht ganz so falsch, was Cuvier da gesagt hat. Als in den 80er Jahren Alvarez und andere dann diesen Meteoriteneinschlag mit der Katastrophe vor 66 Millionen Jahren, die ja auch die Flugsaurier zum Sterben gebracht hat, hervorgetreten ist, war das ja noch ganz stark umstritten. Also wenn man so will, ist Cuvier an das, was wir heute denken, doch recht nahe gekommen. Und auch die Intervention ist gültig, dass es ein Reptil ist. Ne?
Und es hat auch den Namen heute noch, den Cuvier ihm damals gegeben hat.
Genau, den Pterodactylus, beziehungsweise den Rhamphorhynchus für den Schädel, den wir jetzt da ein bisschen betrachtet haben. Und was ich sehr schön finde, ist, auch dieses Zungenbein ist da, denn heute deuten wir ja Flugsaurier nicht, also sind natürlich Reptilien, aber sind ja unser Bild von Dinosauriern und auch von Flugsauriern, Flugsaurier sind ja keine Dinosaurier, aber eine verwandte Gruppe, hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten ganz stark geändert mit ihren Federn und diesen Farben. Ja. Und es sind ja keine riesigen, dummen, grauen Riesenwesen mehr, sondern was recht Lebendiges, auch Aggressives, Lautes. Und das gilt für die Flugsaurier ja auch. Ne?
Und vor allem betrachten wir Vögel heute als letzte überlebende Dinosaurier.
Genau, also wir müssen ja eigentlich immer von den nicht-avinen Dinosauriern sprechen, die aussterben. Und die anderen, die sind ja noch unter uns. Und Flugsaurier, aber leider nicht mehr.
Ja.
Stellen wir das sehr schön vor. Die müssen ja doch recht laut gewesen sein, wenn dieses Zungenbein dann so schön erhalten geblieben ist, dass er wirklich ein feiner Knochen ist. Also stelle ich mir das als Nicht-Paläontologe vor, als Hinweis darauf.
Das musst du gerade mal erklären.
Ja.
Du schließt jetzt von diesem Zungenbein auf die Lautstärke, habe ich die richtig verstanden?
Nein, ich schließe gar nichts, aber ich denke mir, aber das müssen andere schließen. Ich bin aber ein so fein und schön erhaltenes, also damit auch mal gewesenes Zungenbein, das ist doch sehr auffällig. Und ist das nicht jetzt ein Beleg? Ist nur eine Frage an die Unterrichteten, an die, dass sie wissen, ist das nicht ein Beleg dafür, dass sich Flugsaure, ähnlich wie heutige Vögel, vielleicht recht lautstark und auffällig in den jurassischen und kreidezeitlichen Himmeln unterhalten?
Okay. Fein. Sehr schön. Ja. Tolles erstes Beispiel. Und wir sind, glaube ich, jetzt schon gespannt, was du uns nächstes Mal mitbringst.
Ja, das werde ich mir was Schönes ausdenken.
Das war Folge 13 des Goethe-Podcast Natur und Geist mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Da verweise ich übrigens auch auf einen Artikel von Thomas über beide Fossilien im Blog der Klassik-Stiftung. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite, bei Spotify oder Apple Podcast loswerden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn kostenfrei überall da, wo ihr Podcast hört und hinterlasst uns ein paar Sterne. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute!